Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den Felgendreher und Fans Podcast unterstützt, und zwar Blue Yonder. Blue Yonder ist seit vielen Jahren die weltweit führende KI-unterstützte Supply Chain Cloud-Plattform für Handel, Industrie und Logistikdienstleister. In diesen Branchen wird Blue Yonder in vielen Bereichen eingesetzt, von der Planung über Fulfillment bis zu Lieferung und Retouren. Das heißt Demand Forecasting, Supply Planning, WMS, TMS, Fleet Management, nachhaltiges Routing und Scheduling und. Das Leistungsspektrum von Blue Yonder war schon immer sehr umfangreich. Aber besonders spannend, finde ich, ist, wie sich Blue Yonder jetzt gerade weiterentwickelt. Denn mit der Übernahme von Flexis, einem Technologieanbieter hier aus Deutschland, wird die Blue Yonder-Plattform jetzt nochmal besonders interessant werden für Unternehmen aus der herstellenden Industrie, beispielsweise im Automotive-Bereich. Gerade wenn es um die Optimierung der Produktion und die Planung und Ausführung von Transporten geht. Dafür ist Flexis nämlich bekannt. Und mit der Übernahme von One Network, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Control-Towern, entsteht plötzlich eine End-to-End-Lieferkettenplattform und ein Ökosystem für Kollaboration entlang der gesamten Supply Chain. Also bei Blue Yonder ist gerade einiges los, würde ich sagen. Das heißt, egal ob ihr im Handel, in der Industrie oder auf Logistikdienstleisterseite unterwegs seid und ganz egal, ob ihr glaubt, Blue Yonder schon zu kennen oder gerade erst entdeckt, es lohnt sich, glaube ich, für alle von euch, Blue Yonder mal genauer anzuschauen, denn da entsteht gerade was sehr Spannendes. Also, schaut doch mal vorbei unter www.blueyonder.com. www.blueyonder.com. Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und wir melden uns heute zurück mit einer Felgendreher und Friends Startup Sprechstunde. Was heißt Startup Sprechstunde für die Leute, die es nicht kennen? Das heißt, wir laden uns einen jungen Gründer, eine junge Gründerin hier zu uns ins Studio ein, hören uns die frische, neue, innovative Idee an, den Pitch an und dann diskutieren wir in der Runde und geben so ein bisschen Feedback, soll eine lebhafte Diskussion werden um eine neue Innovation aus dem Bereich Logistik und Supply Chain Management. Unser Gast heute ist Philipp Hüning. Philipp ist Mitgründer und CEO von der Logistikbude. Logistikbude hatte ich schon mal irgendwann das Vergnügen. Philipp, erinnerst du dich noch? Ich glaube, wir waren mal gemeinsam irgendwo bei irgendeinem Startup-Pitch schon auf der Bühne. Das heißt, ich kann heute nicht behaupten, dass ich die Idee zum allerersten Mal höre. Aber trotzdem fliegt er noch so ein bisschen unterm Radar. Ist nicht so, als wenn euch die ganze Welt schon kennt. Deswegen ist die Story, die du heute erzählst, hoffentlich so ein bisschen auch Neuland für die meisten Zuhörer. Kannst du dich noch erinnern, wann sind wir gemeinsam auf der Bühne gewesen? Da warst du bei so einem Startup-Pitch. Kann das gewesen sein? Logtech Festival war es, glaube ich, nicht. Ne? Was war das?
Ja, moin Boris erstmal. Moin Boris Friends. Gute Frage. Ich kann mich auch nicht genau erinnern. Es müsste entweder der Deutsche Logistikkongress gewesen sein oder der Handelslogistikkongress. Ich meine, bei einem der Events haben wir auch als Startup pitchen dürfen.
Ja, und wo wir gerade über Events sprechen, ich weiß nicht, ob es die meisten schon gehört haben, aber die Felgendreher und Friends Runde, die wir heute hier haben, minus Philipp, sind tatsächlich auf dem ehemaligen Deutschen Logistikkongress, der jetzt ja Supply Chain CX heißt, in Berlin im Oktober am 25. auf der Bühne. Da machen wir eine Felgendreher und Friends Startup-Sprechstunde live vor Publikum. Heißt mit anderen Worten, wer da zugucken will und noch keine Tickets hat, der solle sich dringend Tickets besorgen. Und für Startups, die Bock haben, dort auf der Bühne das Gleiche zu erleben, was Philipp heute erlebt, die können sich auch noch bewerben. Ich lasse einen Link in den Shownotes. Bis zum 15. September kann man sich bewerben und dann machen wir das Gleiche, was wir heute machen, aber mal vor dem Live-Publikum. Mal sehen, wie das so wird. Aber jetzt lass uns anfangen. Philipp, wir geben dir gerne die Bühne. Nimm dir mal so 10, 15 Minuten. Erklär uns, was Logistikbude eigentlich macht.
Ja, was ist die Logistikbude? Die Logistikbude ist ein Softwareunternehmen aus Dortmund. Wir kommen ursprünglich aus dem Fraunhofer-Institut und haben dort viele Jahre im Bereich Verpackung individuelle Lösungen gebaut. Das heißt, wir haben irgendwie RFID angebunden, haben irgendwelche Tracker an Kartensysteme angebunden und haben immer für Unternehmen eigene Lösungen gebaut, also Projekte gemacht. Und irgendwann haben wir gesagt, das ist die Zeit gekommen, standardisiert Unternehmen zu helfen, alles rund um Mehrwegverpackung zu digitalisieren und vor allem zu automatisieren. Und das ist auch die Idee hinter dem Namen Logistikbude, ähnlich wie der Kiosk. Bude ist im Ruhrgebiet der Kiosk, wo ich reingehe, sage, ich brauche das, 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 gehe raus und habe alles. Und so wollen wir Software machen und nicht, ich möchte das, ja, warte erst mal 3 Jahre und dann haben wir dir das umgesetzt. Nein, es soll halt fertig sein. Das heißt, damit vielleicht die Hörerinnen und Hörer ein besseres Gefühl dafür entwickeln, was wir überhaupt so tun, wenn man sich vorstellt, man geht in den Supermarkt, dann läuft man an Obst- und Gemüsekisten vorbei, die sind meistens schwarz oder grün, dann geht man ein Stückchen weiter, dann stehen da irgendwie blaue Paletten am Gang, das Fleisch liegt in hellblauen oder roten Kisten und das ist nur das Beispiel Supermarkt. Wenn ich dann aus dem Supermarkt rausgehe, sehe ich hinten irgendwelche Rollwagen, ich sehe irgendwelche Container. Und wenn wir dann in die Industrie gehen, dann kommt noch viel, viel mehr. Dann kommen die Gitterboxen, sicherlich die Europalette als bekanntester Ladungsträger, wie es dann im Fachjargon heißt. Und all das muss verwaltet werden. Und die Welt da draußen sieht heute so aus, dass Papierzettel mit mehreren Durchschlägen ausgefüllt werden, ins jeweilige Unternehmen gehen und eingetippt werden. Über neue Technologien wie IoT, RFID und so brauchen wir da noch gar nicht reden. Und das ist die Welt, in der wir uns bewegen als Logistikbude, indem wir unseren Kunden helfen, über Software überhaupt eine Transparenz reinzubringen. Ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt für Ladungsträgermanagementunternehmen meistens 3, 4, 5 Systeme, je nachdem, welche Technologie ich einsetze. Und bei uns ist es eine Lösung, weil wir genau diese verschiedenen Technologien kombinieren. Wir nehmen Daten aus dem Warehouse-Management, aus dem Transportmanagement. Wir importieren externe Dokumente, also den Tauschschein als PDF oder Excel-Dokumente. Und sind damit sehr, sehr flexibel, wo wir Daten hernehmen. Und nur wo Daten fehlen, gehen wir selber rein, indem wir eine eigene Lösung haben. Wir haben eine App und eine Web-Software, mit der ich selber buchen kann, wenn ich dann manuell buchen muss. Und wir haben Partnerlösungen wie zum Beispiel Bosch oder Telekom, wenn es um aktives Tracking geht, also Bluetooth-Sensoren oder Mobilfunksensoren. Und diesen Werkzeugkoffer an verschiedensten Technologien bringen wir zusammen und nutzen das für zwei Dinge, nämlich um eine Echtzeittransparenz zu erzeugen über alle Mehrwegobjekte, die in einem Unternehmen sind. Wo stehen sie gerade? Wo gehen sie verloren? Wer schuldet mir noch was? Bis hin zu einer Abrechnung, mein Lieferant schickt meine Behälter nie zurück, also zahlt er mir eine Mietgebühr. Und das Ganze kann man dann so weit treiben, dass man auch Nachhaltigkeitskennzahlen ermittelt. Was heißt das in CO2, wenn ich weniger Behälter brauche? Was heißt der Schwund in CO2? Das ist also der ganze Block Transparenz, den wir auf den Daten erzeugen. Und der zweite Block ist Automatisierung. Man muss sich vorstellen, dass heute Hunderte oder Tausende Mitarbeitende in den Unternehmen sitzen, die Papier abtippen. Sogenannte Monkey Task, was natürlich nicht der wertschätzendste Begriff ist. Und genau das ist so ein Thema, das ist ein Job, den keiner machen will. Ich finde dafür auch keine Leute mehr. Auf StepStone sind diverse Ausschreibungen in dem Umfeld. Und da gehen wir rein und sagen, das kann man auch automatisieren, indem ich ein digitales Tauschkonto verschicke, indem ich automatisch per E-Mail nachfrage oder einen Alarm kriege, wenn mein Bestand zu niedrig ist. Und so arbeiten wir vor allem dann für produzierende Unternehmen, also größere Hersteller von verschiedensten Artikeln, Industrie, Konsumgüter etc. und Logistikdienstleister. Das sind mit Abstand unsere beiden größten Kundengruppen. Warum arbeiten die dann mit uns? Sie sparen in erster Linie Geld, indem wir beides runterbekommen durch die Transparenz, das ganze Thema Schwund und Poolgröße. Also mir hilft mein Behälter ja nichts, wenn er bei meinem Lieferanten steht und ich nicht da rein produzieren kann. Das heißt, da spare ich bares Geld. Und das andere Thema natürlich Personalaufwand. Auch die Mitarbeitenden wollen Gehälter beziehen. Die kriege ich auch entsprechend runter, indem ich automatisiere. Und damit nicht genug, es ist auch gut für die Umwelt. Ein einfaches Beispiel, Europalette. Wenn wir alle Europaletten, die wir so haben, aneinanderlegen, kommen wir fast 20 Mal um die Erde in einer Linie. Und davon gönnen wir uns den Luxus, 4 bis 5 Runden jedes Jahr nachzuproduzieren. Das ist natürlich ein immenser Aufwand, wofür Wälder abgefällt werden, wo teilweise auch Kunststoffen wird für andere Ladungsträger gebraucht und wo wir einfach ein Riesenpotenzial haben. Von den ganzen Transporten, wo LKWs leerfahren oder für wenige Paletten noch ein zweites Mal anfangen, ganz zu schweigen. Und so ist unser Anspruch, eine Software zu sein, wo alle Mehrwegobjekte in einem Unternehmen zusammenlaufen und darauf die Transparenz zu erzeugen und die Automatisierung zu bewerkstelligen. Das ist die Logistikbude aus Dortmund.
Super, mega, mega spannend. Wir werden gleich die Runde öffnen. Christoph, Frank, Erik und Knut sitzen schon in den Startlöchern. Ich habe aber eine kleine Frage vorweg. Du hast ja eben erwähnt, dass einer der Vorteile von der Lösung ist, dass du tatsächlich messbare Kostenersparnis erzielen kannst. Kannst du so ein paar Beispiele geben, wie viel Geld verschwendet wird mit der herkömmlichen Art und Weise, Behälter zu managen versus eure Plattform? Da gibt es ja sicherlich jetzt seit 3 Jahren am Markt sicherlich schon gute Use Cases, wo man tatsächlich einen guten Business Case da errechnen kann.
Ja, also vielleicht kurz zur Erklärung. Mehrwegverpackungen verursachen 2 Hauptblöcke von Kosten. Das ist einmal der Block des Nachkaufs. Im Wesentlichen ergibt er sich aus der Schwundquote und der Umlaufzeit, weil natürlich, wenn meine Verpackungen ewig lange bei meinen Kundenlieferanten stehen und ich sie nicht zurückkriege, muss ich trotzdem nachkaufen, obwohl ich eigentlich genug besitzen würde. Das ist die eine Säule und die andere Säule ist der Personalaufwand für die Buchung. Und das Ganze, das war unsere Fraunhofer-Erfahrung, funktioniert wie eine Wippe. Das heißt, wenn ich sehr, sehr viel Personal reinstecke, kriege ich so optimiert, dass ich den Nachkauf gering halte. Wenn ich aber sage, ich habe keine Leute, die sich drum kümmern müssen, ich habe eigentlich gar kein Problem, weil da muss sich ja bei mir keiner aktiv drum kümmern, dann kann man sicher sein, dass da relativ hohe Nachkaufquoten sind. Und unsere Erfahrung aus den letzten 3 Jahren ist, dass die produzierenden Unternehmen eher den Nachkauf nehmen und die Verpackung verlieren dann im Ausgang, weil sie es halt mit den Einwegverpackungen auch so tun. Und die Logistikdienstleister eher in den Personalaufwand gehen, nämlich dort eine Palettenabteilung betreiben, die genau solche Papierdokumente in Systeme eintippt. Wie viel Prozent man holen kann, ist sehr individuell. Wir haben Kundenanfragen, die bisher gar nichts gemacht haben. Die verlieren mehrere tausend Paletten im Monat. Mal 10 € für eine neue Palette kommt da sehr, sehr schnell viel Geld zusammen. Grundsätzlich kriegt man den Schwund nicht sofort runter, aber durch die Transparenz kann ich ihn an eine Rechnung stellen. Das heißt, wenn wir darüber reden, Schwund zu vermeiden, kommen wir auf 80-90% der heutigen Schwundkosten, die wir einsparen können. Beim Personalaufwand hängt es sehr, sehr stark dran, welche Datenbasis der Kunde hat. Wenn ich also eine sehr, sehr gute Datenbasis habe, die wir übernehmen können, können wir den Prozess weitestgehend automatisieren. Das ist häufig nur der Leergutprozess ein Thema. Also mein Spediteur oder mein Dienstleister liefert mir, mein Unternehmer, Leerpaletten an. Da muss ich das buchen, weil ich dazu heute keine Systemlösung habe. Aber da reden wir dann 30-50% Personaleinsparungen in diesem Bereich, natürlich nicht der Gesamtkosten auf jeden Fall.
Ja, mega, mega spannend. Wie darf ich mir das vorstellen? Vielleicht, Erik, kannst du ein bisschen aus der Praxis sprechen, vielleicht gerne auch du, Frank. Ist dein ganzes Team mit solchen Aufgaben beschäftigt? Philipp, du hast ja eben erwähnt, Transporthilfsmittelabteilung. Es gibt, glaube ich, kein deutscheres Wort als das. Gibt es sicherlich bei euch, Erik, gibt es eine Transporthilfsmittelabteilung, also ein ganzer Stamm von Leuten, die sich mit solchen Themen da beschäftigen?
Na, wir nennen sie Palettenabteilung. Also das ist dann relativ einfach. Mhm. Das heißt, die managen genau das, was Philipp sagt, Ladehilfsmittel, Verpackungsmittel. Und Philipp hat das so schön vorhin auch gesagt, Packmittel, das ist genau das Thema, was eigentlich keiner haben will, was super kompliziert ist. Und ich habe immer, wenn ich bei uns in den Palettenabteilungen war, habe ich immer so schön gesagt, ich glaube, die Leute sollten alle Lotto spielen, weil die tippen echt manchmal auch ins Blaue und versuchen wirklich Rätsel ran, kommen ziemlich nah ran. Also die sind ziemlich gut mit dem, was sie da tippen. Aber es ist halt wirklich jahrelange Erfahrung, das, was du da halt tust. Und ich gebe Philipp auch recht, das ist oft noch manuell, das ist viel Excel-Listen, das ist viel Papierarbeit, das ist viel individuell, so wie es die Kunden halt möchten. Und da ist ein Riesenpotenzial. Und ich kenne viele, viele kleine, mittelständische und auch große Logistiker, die aufgrund ihrer nicht transparenten Packmittelbestände einfach Insolvenz irgendwann angemeldet haben. Weil gerade was Philipp sagte, das Ding kostet 10, 15, 16 Euro eine Palette. Das macht, wenn eine weg ist, nicht groß das Ding irgendwie teuer. Aber wenn halt Tausende jeden Monat und immer wieder weg sind, dann wird es irgendwann ja businesskritisch. Deswegen wirklich ein Riesenthema. Und bei uns gibt es Palettenabteilungen nahezu an jedem Standort. Das ist dann mal von einer halben Person bis hin 5, 6, 7, 8, 9, 10 Personen. Das ist je nach Größe, je nach Umfang. Und deswegen hast du sehr, sehr viele Menschen, die beim Thema Pooling, beim Thema Packmittel, beim Thema Transparenz, beim Thema Palettenkonten pflegen. Und du pflegst Palettenkonten halt auf Kundenebene. Ziemlich viel, bis hin, dass du zwischen den Standorten bei uns auch noch Palettenkonten pflegst. Und somit ist das wirklich ein Riesenpunkt. Und auch gerade, was Philipp sagt, da gehen Sachen kaputt, dann muss es repariert werden, dann musst du es ausphasen, dann kommen neue Sachen rein, dann hat ein Kunde individuelle Verpackungen, die muss dann auch noch mit transparent werden, dann will er die bitte wieder haben. Und wenn du es nicht sagen kannst, wo das Ding geblieben ist, dann wird es in Rechnung gestellt, auch dem Logistiker. Und dann wird es halt natürlich auch wieder teuer und ein riesen, riesen Rattenschwanz. Und deswegen vielleicht auch mal direkt eine Frage Richtung Philipp vielleicht direkt mit dranhängen. Also ich hatte vorhin auch die Frage natürlich, wo kommt Logistikbude her? Das hast du jetzt schon erklärt, weil der Name ist natürlich schon so ein bisschen charmant. Nichtsdestotrotz finde ich es sehr gut. Im internationalen Fragezeichen, aber da auch noch ein Wording habe, weil Logistikbude im internationalen hat vielleicht noch Potenzial. Aber für mich ist auch dieses Thema, wie funktioniert jetzt genau dann eigentlich euer Geschäftsmodell? Das heißt, was bringt ihr mit und wie wird das dann auch später eingesetzt, beziehungsweise rechnet ihr dann pro Palette ab, pro Tool, pro Monat, pro was auch immer? Das wäre auch noch eine Frage. Das heißt, wie bringt man eure Lösung in so einem Unternehmen X zum Fliegen?
Ja, wie funktioniert das? Zuerst hängt es natürlich davon ab, wo hat der Kunde heute schon Daten? Und wir treffen da draußen auf alles. Von ich habe gar keine Lösung, wo man sich Gedanken macht, wie gibt man überhaupt was ein, bis hin zu, wenn der Kunde dann größer wird, ein Logistikdienstleister, gibt es in der Regel im TMS irgendwo die Informationen, sind da Paletten, Gitterboxen oder andere Sachen auf einer Sendung gelaufen und die Daten kann ich schon übernehmen. Und das ist dann auch das Geschäftsmodell. Es besteht aus zwei Teilen. Das Onboarding nennen wir das. Das ist ein Mix aus Schulung, wie man die Software einsetzt, Nacharbeit der Schnittstellen, weil immer irgendwie eine kleine Anpassung, anderes Datenformat oder sowas ist. Also wie kriegt man die Daten ans Fliegen? Und vor allem auch Beratung, weil ich kann natürlich über jeden Prozess eine Software überstülpen. Aber wenn ich schon einen Prozessfehler habe, ist das ein Thema, wo ich definitiv drüber nachdenken sollte. Und deswegen glauben wir fest dran, Software immer zusammen mit einem Beratungsansatz einzuführen. einfach auch, weil wir so viel schon gesehen haben, so viele unterschiedliche Unternehmen. Und so kommt die Software dann ans Fliegen und danach geht es über in eine monatliche Gebühr, die auf einem Fixum beruht, je nach Kunden-Use Case, aber nicht jetzt irgendwie pro Buchung springt oder pro Tauschkonto, weil was wir nicht wollen, ist jeden Monat einen anderen Rechnungsbetrag durch die Gegend schicken. Da haben wir keinen Spaß dran an der Abrechnung und der Kunde auch nicht. Das heißt, der Kunde nennt uns in der Regel, wenn es sich anbahnt, die Zusammenarbeit, seinen Nutzungsumfang und dann können wir ein transparentes Preismodell machen. Und natürlich, wenn der irgendwann doppelt so viele Tauschkonten oder sowas hat, dann gibt es da ein Upgrade. Das steht dann aber in den Verträgen drin. Und es ist jetzt nicht so, dass wir so ein ganz klassisches Software-as-a-Service-Angebot haben, wo wir sagen, kostet immer 500 € im Monat plus 10 Cent pro Buchung oder sowas. Weil das wird dem Ganzen nicht gerecht, weil das sehr unterschiedlich ist. Also wir haben ja Kunden, die führen 50 Tauschkonten und der größte hat 30.000, 40.000 Tauschkonten. Da kann man nicht mit dem Standardpreis reingehen.
Super. Erstmal danke, Philipp. Hört sich super an. Und aus meiner Erfahrung sind natürlich einige Industrien wahrscheinlich mehr dafür geeignet, so ein Modell umzusetzen wie andere. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, aus meiner langjährigen Erfahrung in der Automobilindustrie, glaube ich, ist das ein Riesenthema bei den Behältermanagement und so weiter und so fort. Inwieweit lässt sich denn die Technologie jetzt so ein bisschen, sag ich mal, ausbreiten auf die Bereiche von Absatzprognosen beziehungsweise den Bereich Materialbeschaffung? Weil wäre ja schön, wenn man das alles so schön im Kreislauf managen könnte und natürlich auch verbinden könnte, A, mit einmal, was werde ich in Zukunft absetzen, wie viele Behälter oder Paletten oder Verpackungen benötige ich und wo befinden sich meine Verpackungen, einmal natürlich auf der Absatzseite, aber dann auch auf der Versorgungsseite, wenn man drüber nachdenkt, im Bereich Materialbeschaffung, ne? Und wenn man natürlich so einen Kreislauf dann einmal hinbekommt, einmal von der Transparenz, dann aber auch von der Visibilität, von den Kosten, aber dann auch vom Einkauf, kann ich mir vorstellen, dass das ist super.
Ja, vielen Dank. Wir haben gewisse Teile schon, wo wir genau in den Bereich reingehen. Es gibt bei uns die Möglichkeit, Abholungen oder Anlieferungen zu reservieren. Also der Klassiker, mein Spediteur hat Palettenschulden und sagt, ich möchte jetzt die 550 Paletten, die auf einen näheren LKW gehen, zurückgeben. Dann kann man die vorreservieren und genauso eine Abholung. Damit habe ich schon einen gewissen Forecast, weil ich weiß, in 3 Tagen kommt ein LKW mit Nachschub oder in 3 Tagen muss ich was bereitstellen, da kann ich jetzt nicht mehr drüber verfügen. Das ist der eine Bereich, der so in die Richtung geht, was du schilderst. Und der andere ist in der Richtung Produktionsplanung. Wir haben heute schon Produktionsplanungssysteme angedockt, die uns die Produktionsbedarfe einspielen. Also ich brauche x Euro Paletten nächste Woche an meinem Werk so und so. Und unser Kunde puzzelt aus den Guthaben, die er bei uns in der Software sieht. Also ich habe bei dem Lieferanten Guthaben, beim Palettendienstleister Guthaben und noch in meinem Lager einen Leergutbestand von x, puzzelt er sich den Bedarf zusammen. Also die Schritte haben wir schon drin. Wir sind aber, so ehrlich muss man sein, noch nicht so weit, dass wir es komplett automatisch tun müssen. Das heißt, es sitzt heute noch jemand vor dem Rechner und puzzelt. Aber natürlich ist das eins der Ziele, genau solche Prozesse zu automatisieren, wenn die Daten einmal da sind.
Und das heißt, in Zukunft werden dann wahrscheinlich auch so eine Sachen, hattest du ja so angedeutet, wie CO2-Emissionsdaten mit über diese Software, die ihr zur Verfügung stellt, dann auch übermittelt. Gehe ich mal von aus.
Genau, wir rechnen heute schon eingespartes Papier, wenn ich eben keinen Tauschschein brauche. Auch die Spundquoten rechnen wir heute schon in CO2 um. Wo wir gerade dran sind, ist sowas, das nennt sich in der Logistik Dreiecksverkehr. Also Boris schuldet mir Paletten, ich schulde Erik Paletten. Dann sehe ich heute, und das hatte Erik ja schön erklärt, immer nur die einzelnen Konten. Und ich sehe sie jetzt nicht auf einen Blick mit einer langen Tabelle, sondern ich muss durch Untermenüs und aktiv zusammensuchen. Dann empfiehlt unsere Software, weil vielleicht Boris und Erik nebeneinander wohnen oder die Standorte nah beieinander sind, einen Direktverkehr. Und dann können wir auch die Transportdistanzen optimieren und damit auch CO2 sparen. Selbstverständlich ist das ein großes Thema. Und ein weiterer riesengroßer Block, wenn wir über CO2 und Nachhaltigkeit reden, ist das Thema Einwegverpackung durch Mehrwegverpackung ersetzen. Es gibt heute zig Unternehmen da draußen, die die Mehrweglösung scheuen, wegen genau den Aufwänden, die Erik da skizziert hat. Weil der Logistikdienstleister sagt heute, ich verwalte für dich tauschpflichtige Ladungsträger. Das sind da Europaletten, Gitterboxen, im Automotive vielleicht noch Behälter, im Handel H1-Paletten, aber nicht deine Spezial-Sonder-Deluxe-Palette. Und wenn ich aber natürlich das automatisch abwickeln kann, dann brauche ich eben nicht mehr diese manuellen Buchungen und dann kann ich auch noch ganz andere Ladungsträger einsetzen. Und es kommen bei uns relativ viele Anfragen rein von Unternehmen, die heute auf Holzpaletten, irgendwelche großen Kartons, die kosten direkt mehrere Euros, nur für die Kommissionierung einsetzen, die einmal durch die Supply Chain laufen und vernichtet werden. Ja. Und dort wird sich sehr, sehr viel ergeben, dass Einweg dort durch Mehrweg ersetzt wird, wenn es einfacher zu verwalten ist.
Christoph und dann Knut.
Ja, Philipp, erstmal vielen Dank für die Darstellung und für die Erklärung. Sehr beeindruckend, glaube ich, was ihr da jetzt in so kurzer Zeit hingelegt habt. Ich habe nochmal eine Frage zu den Ident-Technologien, die ja für euch extrem wichtig sind. Also ich habe verstanden, das ist völlig unabhängig davon, ob ich von, sagen wir mal, einem Barcode spreche, eindimensional, zweidimensional oder von einem Transponder spreche. Ich hoffe, dass ich das so richtig verstanden habe, also dass das für euch eigentlich egal ist und dass ihr eigentlich alles mit allem arbeiten könnt. Und die zweite Frage, die damit zusammenhängt, ich hatte sozusagen beim Vorbereiten schon gedacht, naja, was passiert denn mit der Logistikbude, wenn jetzt tatsächlich irgendwann mal die RFID-Welle wirklich ins Rollen kommt? Braucht man dann die Software überhaupt noch? Weil dann sollten ja diese Prozesse eigentlich weitgehend automatisiert laufen. Also wahrscheinlich überspitzt gefragt, aber was ist deine Position dazu?
Es gibt ja Branchen, wo sie rollt die Welle, aber gerade dann braucht es die Logistikbude. Warum ist das so? Wir haben ja gerade schon so verschiedene Ladungsträgertypen erwähnt. Die Klassiker, Europalette, Gitterbox, aber es gibt hunderte oder tausende verschiedene Metallgestelle, große Kunststoffboxen, also GLTs. Es gibt KLTs, also die ganzen Behälterpools. Und es wird nicht die magische Technologie geben. Das war bei RFID der Versuch. Ich mache RFID an jeden Ladungsträger und das Ganze funktioniert automatisch. Dann ging es im Bereich Bluetooth-Tracking. Das heißt, ich habe ein kleines Gateway wie so ein Apple AirTag und verwalte es. Und dann kamen die ganzen IoT-Lösungen. Für gewisse Ladungsträgertypen macht das eine mehr Sinn als das andere. Der Seekontainer, wo ich vielleicht nur wissen will, in welcher Temperatur stand der und einmal am Tag die Position auslesen will, ist was vollkommen anderes als eine Europalette, wo keiner sich einen Euro für irgendeine Technologie leisten kann, wenn das Ding neu 10 Euro kostet. Das heißt, unsere feste Überzeugung ist, es wird immer ein Technologiemix geben. Und genau das ist ja unsere Stärke, diese Datenpunkte zusammenzubringen. Einmal am Ladungsträger oder Mehrwegobjekt selber, Mengenbuchung Europalette zusammen mit RFID-Tag und einem Gate, vielleicht ein Bluetooth-Sensor bei einem Müllcontainer, einem Fenstergestell und die hochwertigen IoT-Sensoren auf einer Wechselbrücke im Trailer. Das sind total unterschiedliche Technologien und die laufen alle in eine eigene Softwarelösung heute rein. Wer einmal versucht hat, eine Seriennummer für einen Ladungsträger in SAP zu programmieren, der kann ein Lied von singen, was das eigentlich bedeutet. Also eine Seriennummer, die an einem anderen Ort wieder auftaucht, das finden solche Systeme nicht gut. Und was wir ja tun, ist genau diese Daten zusammenzubringen und zu übersetzen in das, was den Kunden interessiert, nämlich ein Live-Bestand, ein Live-Forecast und meine Schulden, Guthaben und dann ladungsträgerspezifische Auswertungen zu fahren. Also wer schuldet mir was? Abstimmungsprozesse, Palettenkonto ist dann ein großes Thema, was es aber ja auch bei Behältern gibt. Und das wird nur funktionieren, wenn es eine Lösung gibt, die diese Daten bündelt. Und dann spricht ja nichts dagegen, das hinten raus wieder in mein ERP zu schieben, um die Rechnung zu schreiben. Wir brauchen ja nicht eine Rechnung aus unserem System verschicken. Und das ist der Trend und da geht die Reise hin. Aber du hast genau richtig gesagt, wir können Mengen, also Stückzahlen, alles, was Seriennummer ist, RFID, Bluetooth, Barcode und IoT, also das Objekt meldet sich selber. Und ich habe dann nur mehr Daten. Bei einer Palette weiß ich nur eine Stückzahl. Beim RFID-Tag oder Barcode habe ich eine Historie. Wie alt ist der? Ist er echt? Welche Ware war da drin? Solche Informationen. Also ich kriege eine digitale Akte pro Ladungsträger. Und bei IoT meldet sich das Objekt selber dann in der Regel noch mit Sensordaten. Temperaturverläufe, Schockmuster, sowas. Und das analysieren wir. Aber der Kunde sieht in einer Maske alles, was er an Ladungsträger bei sich im Unternehmen hat. Und das gibt's somit nicht da
draußen. Sehr cool. Ich kann mir jetzt vorstellen, weil, also ihr habt ja da sozusagen echte Nische gefunden, ne? Und du hast ja vorher noch gesagt, und Erik hat's ja auch bestätigt, das ist so ein, ich sag mal, so ein Monkey-Job, ja, irgendwie. Der ist eher lästig für viele. Wenn man nicht viel Aufwand reinlegen, hat irgendwie wenig Service-Relevanz, zumindest nach außen hin wahrgenommen, aber eine hohe Kostenrelevanz. Jetzt sind da wahrscheinlich auch andere Spieler, oder? Die so aus der Transponder-Ecke kommen, die da möglicherweise ähnliche Angebote machen. Dann hast du vorhin schon die klassischen TMS-Anbieter genannt. Ich könnte mir vorstellen, auch die RPA-Anbieter, die ja auch irgendwie immer stärker und schneller gewachsen sind in den letzten Jahren, die versprechen ja auch, sag mal, ich digitalisiere dir deinen schlechten Prozess und du kannst den Prozess und alle Systeme so belassen und leg dann nur eine neue Hülle drüber. Also meine Frage geht eher in Richtung Wettbewerb. Gibt es da vergleichbare Wettbewerber und wo kommen die, aus welchen Ecken kommen die?
Selbstverständlich gibt es Wettbewerb. Es gibt ja den alten Satz in der Startup-Welt, no competition, no market. Das heißt, also wenn ich ein Startup wäre und sage, es gibt keinen Wettbewerb, dann wäre das, glaube ich, kein guter und kein ehrlicher Ansatz. Sie kommen tatsächlich aus dem Technologiebereich, also der RFID-Anbieter, der seine eigene Software hat. Die Telekom hat die Cloud der Dinge für die IoT-Anwendung. Und so gibt es jeden, der dann eine Software drum gebaut hat. Was uns unterscheidet, wir kommen von dem Mehrwegobjekt, also von dem logistischen Prozess. Das ist ein anderer Ansatz, als von der Technologie zu kommen. Und wenn wir so auf den Wettbewerb gucken, gibt es die zwei großen Gruppen von der Technologie. Einmal alles, was irgendwie Menge bucht. Wenn ich so Richtung Erik gucke, DB Schenker führt auch Palettenkonten und der Daxa Hellmann und so weiter. Jeder führt Palettenkonten. Das heißt, es ist irgendwo ein Modul am TMS in der Regel bei den meisten Unternehmen. Und so kann ich natürlich auch TMS-Systeme beziehen, die ein Palettenkontoführung haben. Das ist aber, was die Auswertung, so Themen, wie wir gerade hatten, Forecasting, monetäre Umrechnung, angeht in der Regel nicht so weit, weil es halt ein kleiner Teil von einem großen TMS ist und ich kann als Unternehmen auch nicht einfach nur dieses Modul beziehen, sondern ich muss in der Regel das ganze TMS beziehen. Das heißt, rein spezialisiert auf den Case gibt es dort in dem Bereich nichts. Und wenn nur sehr, sehr kleine Lösungen, die gucken auf die Mitte, wie buche ich manuell und habe vielleicht ein Konto, was rauskommt, aber die gucken nicht vorne, wo nehme ich die Daten automatisiert her und hinten, wie automatisiere ich auch die Abstimmungsprozesse, weil das ist der große Aufwand. Das Buchen ist das eine, aber die Kontoabstimmung ist ein Riesenwust, der da draußen passiert. Wenn ihr in eine Palettenabteilung geht, ihr seht immer zwei Monitore. Warum? Ein Monitor, wo meine eigene Kontoführung ist, der andere, wo der Abgleich kommt und dann geht das Puzzlespiel manuell los. Das heißt, da gibt es Wettbewerb aus dem Bereich insbesondere der TMS-Anbieter. Und der zweite Wettbewerb ist alles, was IoT oder aktive Lösungen ist. Also wo es Unternehmen gibt, die für IoT einen Anwendungsfall rund um Ladungsträger haben, aber dann auch nur IoT-basiert mit ihrer eigenen Hardware das managen. Wenn man noch eine dritte Gruppe finden möchte, gibt es natürlich die Inhouse-Lösung. Also viele Unternehmen, die dort selber eigene Lösungen bauen, wo man sich die Frage stellen muss, spätestens wenn ich dann irgendwann ein neues IT-System einführe, wie zukunftsfähig ist das wirklich, dort selber was zu bauen in so einem Nischenthema, was ich irgendwie lösen muss, aber wo sicherlich nicht die Wertschöpfung liegt.
Knut? Ja, vielen Dank für die Einführung. Finde ich eine super Lösung. Ich habe selbst vor 25 Jahren mal in der Automobilindustrie gearbeitet und mit den Spezialladungsträgern war immer das Problem, keiner wusste eigentlich, was wo ist. Und dann ist man immer rumgerannt, hat gezählt. Und manchmal konnte auch nicht produziert werden, weil der Ladungsträger nicht vorhanden war, was ich damals ziemlich absurd fand. Also von daher, das Problem ist schon wichtig. Vielleicht nochmal eine ganz einfache Frage. Vielleicht kannst du uns auch nochmal durch den Prozess führen. Ich habe mir dann, als ich zugehört habe, habe ich mir so einen typischen Wareneingang vorgestellt, der sehr manuell funktioniert, wo dann Paletten angeliefert werden, wo dann derjenige, der es verschickt hat, weil die eine Palette kaputt war, hat er kurz mal eine drunter gestellt, das sind zwei übereinander. Und alles ist irgendwie so mehr oder weniger nicht dokumentiert. Also steht da jemand da, der hat dann von euch irgendwie ein Telefon scannt oder guckt oder wird es dann da vorgeschlagen, dass irgendwo aus dem TMS gesagt wird, hey, hier müsste eine Palette drunter sein, guck mal, ob das auch so ist. Also wie funktioniert sozusagen der physische Aufnahmeprozess in einem relativ manuellen Umfeld?
Also wir können komplett out of the box laufen, das heißt ohne irgendwelche Schnittstelle. Dann ist es genau wie von dir geschildert, der Kunde avisiert vielleicht noch, das lädt man bei uns rein über eine Schnittstelle oder einen Excel-Import. Und dann kommt da der LKW vorgefahren und dann gibt's in der Regel wirklich eine App, Tablet oder Industriescanner. Und dort geht dann die Sendung, scanne ich dann an und sehe, da sollen 32 Paletten drauf sein, kann eine Korrektur vornehmen. Das ist aber nicht der Regelfall, wenn ich einen großen Logistikdienstleister habe. Dort habe ich ja im TMS schon Informationen und ich habe auch lokale Scanner-Software, allein schon auf den LKWs. Und genau dort gehen wir in die zweite Reihe, in die Schnittstelle und übernehmen die Daten. Das heißt, genau das, was ich gerade bei uns in der App geschildert habe, passiert dort. Eine Sendung wird angenommen, der Fahrer sagt, okay, ich übernehme jetzt hier Europaletten oder nicht tauschfähige Paletten, defekte Paletten, was auch immer. Und die Information nehmen wir. Das heißt, wir kriegen dort, sobald ich eine gewisse Datenbasis habe, den Vollgutprozess sehr gut abgewickelt. Mit dem Unterschied, dass ja heute beispielsweise im Stückgut es so läuft, dass ich da das gesamte Ladungsträgermanagement oder Palettenmanagement dort in Buchungen denkt, jede Buchung manuell zurückgehe. Das heißt, ich hole vorne eine Palette ab, fahre sie durch Stückgut durch, stelle zu und man stellt fest, das ist, nicht tauschfähige Einwegpalette. Dann bucht der Unternehmer, der als Subdienstleister fährt, aufs erste Haus, das erste Haus aufs zweite Haus, das zweite Haus auf den Unternehmer und der auf den Kunden am Ende. Das heißt, es sind irgendwie am Ende von einem logistischen Prozess, Palette von A nach B fahren, sind, 5 bis 10 Buchungen rausgewonnen. Das ist genau dieser Aufwand, diese Abstimmerei. Und das können wir automatisch durchbuchen. Und das ist dann der Vollgutprozess. Und der Leergutprozess habe ich in vielen Fällen heute einfach wenig Daten. Das ist ein Papierprozess. Also gibt es dann irgendwo eine Leergutrampe, da fährt der Spediteur an oder der Unternehmer entlädt, kriegt ein Stück Papier, zwei Durchschläge, nimmt das für sich mit nach Hause. Die Palettenabteilung entlastet ihn dann und führt das Konto. Und das ist so ein Prozess, wo man dann die App nimmt. Aber Ziel ist, und das ist die KPI, die wir mit jedem Kunden zum Anfang einmal messen und bestimmen und dann reduzieren peu à peu. Und das dauert auch dann eine gewisse Zeit, nämlich wie viele manuelle Buchungen habe ich und auf wie viele automatische Buchungen komme ich. Vollgutprozess ist immer das Erste, was sich automatisieren lässt. Leergut ganz schwer. Und das Abstimmungsprozess, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Heute werden PDFs mit Kontoauszügen verschickt. Da steht dann drauf Ausgangssaldo auf dem Deckblatt und dahinter sind ganz viele Einzelbuchungen. Der größte Kunde verschickt 600 Seiten, also für ein Tauschkonto und dann mal 30.000, damit man mal einen Eindruck hat, was da an Daten jeden Monat durch die Logistik geschickt wird. Das machen wir ein bisschen smarter, indem wir wie eine Website zur Verfügung stellen, wie so eine Teams-Einladung, wo dann der Kunde draufklicken kann und ein digitales Tauschkonto hat und da entsprechend die Buchung reklamieren kann, eigene Belege hinzufügen kann und Co. Und auf Seite unseres Kunden werden dann eben nur die einzelnen Buchungen angezeigt, die angemerkt wurden. Und genau das ist, so sieht dann die Realität aus. Dann habe ich die Daten generiert, entweder manuell oder automatisch, sehe jederzeit live die Kontostände, wie sich das bei mir im Unternehmen entwickelt. Und am Ende des Monats stimme ich die Konten automatisiert ab.
Christoph?
Philipp, vielleicht nochmal die Frage. Also ein kritischer Prozess ist ja insbesondere bei Orben die Qualitätseinschätzung. Ne? Da gibt es ja unterschiedliche Qualitäten und bestimmte Bereiche, in denen man dann eins zu eins tauschen kann oder nicht. Ne? Erik, du kannst mich korrigieren oder ergänzen. Gibt es denn da von eurer Seite auch schon Lösungen? Du hast, also ihr seid ja technologisch, sag mal, gut supported und habt ja einen Top-Background. Also in der Fotoerkennungsticken von Schäden und Ähnlichem, ist das schon integriert oder nie?
Jetzt kommen wir so langsam zum heiligen Gral der Europalette der Qualitätsbewertung. es gibt von der EPAN und der GS1 ein Poster, was Paletten in ABC und Defekt unterteilt und hat, glaube ich, 28 Kategorien. Ich weiß nicht die genaue Zahl, was Erik und DB Schenker durchs Netzwerk schießt, aber wenn man da jemanden hinstellt, der 28 Kategorien pro Palette bewerten soll, wird er nicht großen Spaß haben und das wird auch kein Business Case sein. Das heißt, vielleicht um die Qualitätsfrage zu beantworten, es hat sehr damit zu tun, in welchen Supply Chains ich unterwegs bin. Beispielsweise Frische, ich liefere Handel an, wo auch häufig neue Paletten vorne in die Lieferkette reingehen und hinten eher schlechte rauskommen. Da kann es schon Sinn machen, weil dann habe ich auf einmal die 10 Euro Neupalette versus 4, 5 Euro schlechte Qualität. Und da kann es Sinn machen, wirklich in die Qualitätsbewertung zu gehen. Und dann ist am Ende des Tages eine Business Case Rechnung. Also was dauert es oder wie lange dauert es, die Qualität zu bewerten und wie viel verliere ich durch die Qualitätsverluste? Es macht aber sicherlich nicht Sinn in jeder Supply Chain. Wenn ich im Bereich Baustoffe bin, da kommen schon sehr schlechte Paletten vorne rein und in der Regel sehe ich sie an der Baustelle nicht wieder. Da habe ich auch nichts gewonnen, wenn ich da die Qualitäten unterscheide. Zur technologischen Frage, wir haben viele Fraunhofer-Projekte tatsächlich genau zu dem Thema gemacht. Mit Studien, Leute sollten Paletten bewerten. Es gibt keinen Menschen, der, wenn ich 30 Paletten da auslege, auf das gleiche Ergebnis wie ein anderer Mensch kommt. Das heißt, wie sollen wir einen Algorithmus definieren, der fair und transparent ist, wenn der Mensch es selber schon nicht hinkriegt? Was passiert ja in der Realität? Ich mache ein Foto von dem Palettenstab. Man kann sicherlich schön die Qualität sehen und man kann sehen, ob da Klötze fehlen. Dann kann ich euch aber garantieren, dass die kaputten Klötze auf der Rückseite sind oder die Paletten in zwei Reihen stehen. Bedeutet, es gibt dort nicht die magische Technik. Was es gibt, sind Sortieranlagen. Das ist aber dann schon ein Stück Fördertechnik mit einer Kammer optischer Verarbeitung. Und da gehe ich in den oberen sechsstelligen Bereich für so eine Anlage. Das kann ich nicht mal eben implementieren. Was in dem Zusammenhang super spannend ist, ist, dass die EPAL gerade dabei ist. Also EPAL ist der Verein hinter der Europalette, eine QR-Code-Palette einzuführen. Das heißt, jede Palette hat eine Seriennummer, die direkt auf eine Website zeigt. Und ich kann da abrufen, wie alt ist die Palette und ist sie echt. Und wenn ich dann durch ein optisches Gate fahre und die Informationen über eine Schnittstelle einfach beziehe, habe ich natürlich dann die Info, der Stapel ist durchschnittlich 2,3 Jahre alt und die Paletten sind alle echt. Dann bin ich nicht perfekt in der Qualitätsbewertung, aber das Intervall zwischen alles kaputt und alles neu ist deutlich kleiner geworden damit.
Erik? Also vielleicht noch Seitenkommentar. Also natürlich, unsere Schenker-Mitarbeiter haben alle 28 Kriterien immer fehlerfrei drauf.
Nein, also jeder das Poster in der Hand. Quatsch. Ja, also, sehr schön.
Absolut richtig. Das ist natürlich super, super komplex. Aber das Beschädigungsthema ist ein Thema, auch zum Thema Ausschleusen, wo muss ich Ersatz finden. Hauptthema ist aber allein die Anzahl, also die Stückzahlen. Allein das im Griff zu haben, damit fängt es ja schon an. Und das ist aber auch schon eine riesen Mehrwert. Vielleicht auch noch eins, was für eine so eine Lösung spricht, vielleicht auch von meinem Blickwinkel. Weil natürlich haben wir als Schenker, wir haben eigene Lösungen, weil auch wenn Philipp gerade sagt, das ist so ein Nischenprodukt, das ist natürlich ein Teil unseres Herzens. Das ist natürlich eigentlich Dreh- und Angelpunkt für uns auch, sowas mit im Griff zu haben. Deswegen haben natürlich viele Logistiker auch dann irgendwo eigene Lösungen gebaut, um ihre Sachen zu managen. Aber gerade wenn ich natürlich jetzt, wir haben ja auch Hunderttausende von Kunden, ein Kunde möchte oft nicht eine Schenkerlösung haben. Der möchte ja am liebsten neutral sein, der möchte uns morgen austauschen können gegen den anderen. Und dann kommen natürlich solche Lösungen, die sagen, da kann sich jetzt ein Produzent X auf so eine Lösung dann konzentrieren und sagen, jeder Logistiker, der mit mir arbeitet, muss halt dann diese Lösung nutzen. Und da macht das natürlich Sinn. Deswegen wird vielleicht eine Doppelfrage, Philipp, an dich. Eine Frage wäre dann, von den 20 Kunden, die ihr vorhin jetzt schon hattet, wie viel sind davon wirklich Logistiker? Wie viel sind da Produzenten? Und aber auch die Frage, IT-Challenges, wenn ihr sowas integriert. Weil, wie gesagt, auch bei uns ist das immer so eine Aufgabenstellung. Wenn ich mit einer Fremdlösung komme, wie bringe ich die an meine Systeme mit ran? Wie sind da so eure Erfahrungen, wie leicht oder kompliziert oder wie weit werdet ihr auch praktisch dann nicht reingelassen, weil das halt vielleicht technisch noch nicht oder nicht richtig funktioniert hat?
Ja, vielen Dank für die Frage. Eigentlich sind es nicht zwei, sondern ich glaube sogar fast vier Fragen, wenn man die Unterfragen noch mitnimmt. Zu den Kunden, das kann man schnell beantworten. Von den 20 Kunden sind so 90%, die auf produzierende Unternehmen Logistiker entfallen. Die letzten 10% sind Pooling-Dienstleister, also Unternehmen, die irgendwie Paletten und Co. vermieten und auch natürlich einen Überblick haben müssen, wo sind gerade welche und auch Abrechnungsthemen haben. Und Logistiker und produzierende Unternehmen halten sich ziemlich genau die Waage. Von was wir wenig haben, sind so klassisch, ich bin Fuhrunternehmer und habe 3 LKWs. Das ist nicht der typische Kunde für uns. Das kriegt er in Excel in der Regel oder sie in Excel ganz gut hin. Das so zu der Kundenanzahl. Und natürlich IT-Challenge ist ein super wichtiges Thema, alleine was Security angeht. Wir durchlaufen regelmäßig Penetration-Tests, Security-Tests. Da kommt uns sehr zugute, dass wir auf Microsoft hosten, in Westeuropa mit einer entsprechenden Security-Strategie, was Firewalls und Co. angeht und dort auch eng mit Microsoft zusammenarbeiten, weil uns das einfach hilft, diese Software abzusichern. Ich würde unterstellen, dass Microsoft das gut im Griff hat, und ich bin immer ein bisschen verwundert, wenn Unternehmen sagen, ich mache alles nur on-prem. Also ich installiere es lokal, dann ist immer die Frage, was passiert, wenn wirklich mal ein Hochwasser oder ein Brand kommt und meine Daten weg sind. Und da würde ich so einem Microsoft-Rechencenter mehr zutrauen. Aber natürlich ist es eine Make-or-Buy-Decision, hängt dann auch an unserem Pricing. Auch eine eigene Entwicklung muss ja erstmal gebaut werden und auch vor allem gewartet werden. Und dann ist die große Frage, ist das ein wertschöpfender Prozess? Und wir kommen schon immer mehr bei großen Logistikdienstleistern rein, einfach damit der Argumentation, dass die sagen, ich habe so einen Backlog, ich komme gar nicht mehr hinterher mit den Entwicklungen. Dann vergebe ich doch eher die Themen, die vielleicht nicht zum Kerngeschäft stehen, die so ein lästiges Übel sind, und mache das mit Partnern. Und wenn wir dann über den Aufwand reden, wir versuchen so aufwandsarm wie möglich die Daten zu übernehmen, weil wir haben jetzt viel über Palette geredet, aber natürlich sind es auch Behälter, Wechselbrücken, Container und all diese Sachen. Habe ich ja in der Regel nur die Information Quelle, Senke, Typ, Menge, Zeitstempel und der Rest ist optional. Also eine Unterschrift, ein Foto. Ich brauche also extrem wenig Daten, sodass wir bei einigen Logistikdienstleistern innerhalb von wenigen Tagen anfangen können. Wir nehmen einfach den Excel-Export aus dem heutigen Transportmanagementsystem, laden den bei uns rein, übersetzen den in Palettenkonten. Man kann die Transparenz und auch die Automatisierung dann schon nutzen, aber dann gibt's halt einmal am Tag entweder manuellen Upload oder es wird an den E-Mail-Postfach von uns geschickt und automatisch hochgeladen, aber ich muss die E-Mail zumindest verschicken. Das ist da so das technologische Thema. Aber gerade wenn ich Mengen buche, Palettenkonten für, sind wir bei den meisten Kunden innerhalb von wenigen Wochen live, weil der Datenbedarf so gering ist. Die Kunst ist dann, long-term mehr und mehr der manuellen Buchung zu automatisieren. Weil wir reden dann ja darüber, dass ich die manuellen Buchungen rüberschiebe und dann muss das zweite Ziel sein, den Anteil manueller Buchungen natürlich nach unten zu bekommen. Aber die Daten sind jetzt nicht verrückt, die da hin und her fließen.
Ja, Philipp, was sind deine Erfahrungen, wie man das typischerweise ausrollen sollte? Fängt man beispielsweise mit bestimmten Ladungsträgern an und dann packt dann später andere dazu oder macht man erstmal einen Standort und da alle Ladungsträger? Was ist so aus deiner Erfahrung der ideale Weg, das Ganze auszurollen, wenn es den gibt?
Also Erik hatte ja schon einen Case beschrieben, also dass der Kunde des Kunden quasi die Ladungsträger irgendwie managen will und man merkt, er hat irgendwie ein Riesenproblem, Palettenkonten abzustimmen. Er nutzt dann vielleicht unsere Lösung und dann kriegt er eine Excel-Datei vom Logistikdienstleister, die bei uns automatisch geprüft wird und innerhalb von Minuten kommt die Antwort wieder zurück. Dann ist es schneller für den Logistikdienstleister und einfacher für unseren Kunden und das ist dann so ein schöner Start. Und der Logistikdienstleister sieht, das funktioniert ja wirklich und dann kommen vielleicht 2, 3 Kunden dazu und dann wächst das so und in irgendeinem Punkt sagt dann der Logistikdienstleister, vielleicht brauche ich es ja gar nicht selber bauen. Da gibt's ja was. Wenn wir so den klassischen Kunden sehen, dann arbeiten wir in der Regel immer Use-Case-basiert. Also wenn man sich ein Unternehmen vorstellt, sei es ein Logistikdienstleister oder auch ein produzierendes Unternehmen, hat das ja ein Pool an Ladungsträgern. Und dann gibt es immer einen dedizierten Use-Case, der gerade Probleme macht, das Palettenkonto. Oder ich habe eine neue Verpackung eingeführt und die sammelt sich erstmal bei all meinen Lieferanten und ich kriege sie nicht zurück. Das heißt, wir reden am Anfang, wenn wir Neukunden gewinnen, in der Regel immer über die Verpackung, welche setzt er ein, in welchen Beziehungen. Und dann fängt man damit an und dann wächst es weiter im Unternehmen. Es gibt aber durchaus auch den Fall, dass ein Kunde im Big Bang das Ganze ausrollt. Also wir haben auch mehrere Kunden, die das komplette System umstellen, weil der heutige Prozess ist ja immer das Fallback. Ich kann ja ein heutiges Palettenkonto verschicken, kann ich mit uns ja genauso machen. Und dann habe ich die automatisierte Abstimmung und das Palettenkonto, was ich mitschicke und habe beide Prozesse parallel. Also es gibt beide Fälle, wobei diese schrittweise Einführung pro Standort oder pro Use Case wahrscheinlich so bei 70-80% der Fall ist und bei 20-30% dann entsprechend der Big Bang.
Macht Sinn. Knut, Frank, noch weitere Fragen, bevor wir gleich den Spieß umdrehen und Philipp noch die Möglichkeit geben, Fragen ans...
Also ich hätte vielleicht noch eine Frage, die ist aber eher schon so in Richtung Ausblick. Gibt ja wahnsinnig viele Anwendungsszenarien für euch, wenn ich, du hast ja vorhin gesagt, das Thema Mehrweg wird weiter an Bedeutung zunehmen in allen möglichen, auch im Onlinehandel, wo wir im Moment noch pilotieren und testen, aber da kommen ja irgendwann dann auch mal Endkunden ins Spiel. Also ich sag mal so, die potenziellen Geschäftserweiterungsmöglichkeiten, die sind, ich will jetzt nicht sagen unbegrenzt, aber die sind schon extrem gut, ne, wenn man so auch in andere Bereiche reinschaut. Was ist denn jetzt so euer Plan, wenn ihr so in die nächsten 2, 3, 4 Jahre schaut, worauf wollt ihr euch konzentrieren? Ich habe euch jetzt wahrgenommen, dass ihr eher, ich sag mal, organisch und behutsam wachsen wollt und nicht um jeden Preis wachsen wollt. Aber was ist da?
Ja, also unser Plan ist, Mehrweg so einfach wie Einweg zu haben. Also die große Vision, hinter der wir stehen, ist, man dockt an der Logistikbude technisch an und muss sich um das Thema Mehrwegverpackung nicht mehr kümmern. Das Thema Onlinehandel war ja ein schönes Beispiel. Da werden ja heute die meisten Lösungen so betrieben, ich kriege meinen Mehrwegkarton, falte ihn zusammen und schicke ihn mit der Post zurück. Und ich weiß nicht, was der Deckungsbeitrag für eine Kartonage ist, wenige Cent wahrscheinlich. Und dann die Postrückführung dürfte deutlich darüber liegen. Das kann also nicht die Lösung sein. Das heißt, irgendwann bringe ich dann wahrscheinlich meinen Mehrwegkarton zum Kiosk um die Ecke, wie die Paketrückführung, der sammelt es. Und dann geht es über ein Sortierprüf, wie auch immer, Zentrum zurück vorne an den Onlinehändler. Und genau für solche Systeme die Automatisierung bereitzustellen, dass ich nicht gucken muss oder beim Kiosk anrufen muss, wie viel hast du gerade hinten stehen, kann ich die schon abholen, sondern proaktiv den Prozess anstoße. In dem Kiosk sind so und so viele, bitte jetzt abholen. Und genau das ist die große Vision, das Thema Mehrwegverpackung in der Industrie komplett zu automatisieren. Das Unternehmen, egal ob es der Versender ist, der Logistikdienstleister, auch der Handel, haben wir jetzt sehr wenig drüber gesprochen, sich nicht mehr drum kümmern müssen. Und um das zu Ende zu denken, ist das große Ziel dahinter, keine Palettenkonten mehr zu brauchen. Also warum muss ich Palettenkonten führen, wenn überall die gleiche Währung steht? Du führst ja auch nicht ein Bankkonto mit jedem, mit dem du Zahlungsbeziehung hast. Sondern unser großes Ziel ist zu sagen, man hat einen Kontostand Palette in der Logistikbude. Und wenn ich dann von Christoph 300 Paletten kriege, kriegt er eine Gutschrift von 300 Paletten fertig, so wie ich Online-Banking mache. Und wenn ich dann meine 200 Paletten an Boris schicke, kriege ich eine Gutschrift von Boris und mein Kontostand steigt an. Aber ich habe nicht 2 Konten dafür gepflegt. Und das ist die große Idee dahinter, möglichst automatisiert diese ganze Welt der Mehrwegverpackung abzuwickeln. Und wir haben schon Wachstumsambitionen dabei. Eine Frage, die ich gar nicht beantwortet hatte, war ja das Thema, wie wollt ihr euch international nennen? Wir haben damals am Anfang internationale Freunde gefragt, was versteht ihr von dem Namen oder was denkt ihr dazu? Und die haben gesagt, something with logistics from Germany. Und dann haben wir gesagt, das reicht, Logistik Deutschland passt. Aber natürlich wird das dann auch ein Thema werden. Und wir haben auch entsprechende Investoren dahinter, die schon den Anspruch haben, dass das ganze Thema größer ausgerollt wird.
Das Wort Fahrvergnügen lässt grüßen von VW damals, wo die Leute auch nicht in den USA auch nicht wussten, was es bedeutet. Aber irgendwas mit deutschem Auto. Genau.
Wunderlist wurde ja auch von Microsoft gekauft, ohne sich umzubenennen. Hieß dann irgendwie viele Jahre später Microsoft To Do, aber hieß ganz lange Zeit Wunderlist.
Ja, Philipp, ich habe noch eine kurze Frage, bevor wir den Spieß umdrehen. Aber mich würde nochmal interessieren, was so typische Vorbehalte sind die du hörst, wenn Kunden mit dir sprechen? Ich meine, was wir jetzt gehört haben, klingt sehr, sehr plausibel, aber was sind so typischerweise das Erste, was jemand sagt, ja, klappt bei uns nicht, weil, und dann gerne auch mit einem kurzen Beispiel, warum das falsch und zu kurz gedacht ist vielleicht.
Der größte Vorbehalt ist, sowas gibt es ja schon, Software in dem Bereich. Und natürlich ist Excel die wohl verbreitetste Palettenkonto-Software weltweit. Weil ich kann da irgendwas eintippen und irgendwie führen. Und natürlich kann ich da eintippen, ich habe von dir Paletten bekommen. Ja, und bei uns kann man es auch manuell eingeben. Aber Unternehmen bewerten Software heute immer noch wie ein Lastenheft in der Produktion, wie so eine Schraube. DIN Norm 4711 hat eine App, ja, Häkchen dran. Und wir müssen dahin kommen, Software eher wie einen Designer zu bewerten. Ich gebe es jemandem in die Hand, probiere es aus und gib uns Feedback. Beispiel App für einen LKW-Fahrer. Ich habe da draußen so viele Apps damals in der Fraunhofer-Zeit gesehen. Wir haben damals so eine Marktstudie gemacht, wo man 700 Unterklicks braucht und Zwei-Faktor-Authentifizierung und das und das. Und die Leute verstehen es einfach nicht. Und dann kommen halt auch keine guten Daten zusammen. Das heißt, der größte Vorbehalt ist, ja, es gibt da ja schon Software, wir haben da ja was. Meine Antwort darauf ist, probiert es aus. Die Software ist ja fertig. Macht einen Piloten mit uns. Probiert es 1 bis 3 Monate aus und lernt, dass es wirklich ein Unterschied ist. Das ist einer der großen Vorbehalte. Und der andere große Vorbehalt ist Make or Buy. Also wollen wir sowas einkaufen? Wollen wir dafür monatlich Geld bezahlen? Oder wollen wir es selber machen? Weil dann zahlen wir ja keine laufenden Kosten. Wobei ich da auch ein Fragezeichen dran schreiben würde, was so Software-Maintenance-Kosten oder wenn ich dahinter das Stammsystem umziehe, was da überhaupt für Projekte kommen. Das sind so die beiden größten Vorbehalte. Was erstaunlicherweise nie ein Vorbehalt war, war Cloud Computing. Als wir 2021 losgelegt haben, hatten wir riesen Angst, dass Unternehmen noch nicht auf Cloud setzen wollen. Ich habe es nicht einmal gehört.
Ah, sehr gut zu hören. Der Markt reift endlich. Sehr schön zu hören. Klasse. Philipp, hast du Fragen an Mitglieder des Panels oder ans Panel allgemein, die du noch gerne loswerden möchtest?
Gerne ans Panel allgemein. Eine Frage, womit ich mich jede Woche beschäftige. Also ich suche immer so 1, 2 Gesprächspartner pro Woche, um zu fragen, welche Mehrwegprozesse kommen im Unternehmen vor und nerven dich so richtig? Das ist immer so eine Frage und dann machen wir so Viertelstunde bis halbstündige Telefonate, wo wir ganz unterschiedliche Unternehmen von Logistikern, aber auch, ich war mal bei einer Krankenhaus-Großküche, die solche Rollwagen in Krankenhäuser fahren, Baustellenbelieferung. Aber die Frage an euch ist, wo seid ihr schon mal über solche Mehrwegobjekte gestolpert und das war ein super nerviger Prozess?
Am ehesten wahrscheinlich von Frank oder von Erik zu beantworten.
Naja, da gibt es ganz viele Sachen. Ich kann mich noch an eine Sache dran erinnern. Wir hatten mal Mehrwegbehälter, Management für General Motors in Südafrika, zwischen General Motors in Zaragoza und General Motors in Südafrika. Und den ganzen Rundlauf zu kontrollieren, die Transparenz zu bekommen, auch das Ding zu tracken. Nun hat ja GM dann auch keine kleine Produktion, zumindest zum damaligen Zeitpunkt in Zaragoza und auch in Südafrika, in Port Elizabeth. Das war schon, wie sagt man im Englischen, Nightmare, das zu kontrollieren, auch die Behälter in den Werken zu finden, die innerbetrieblichen Transporte alleine schon zu kontrollieren, sag ich mal, von diesen Mehrwertbehältern, war ein Riesenthema gewesen, ja. Und dann diesen ganzen Rundlauf dann natürlich auch zu organisieren. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, die Distanzen, die dahinter stecken, dann natürlich auch, sag ich mal, die Transporte. Transporte auch zum damaligen Zeitpunkt kamen auch nicht immer pünktlich. Und sowas dann zu kontrollieren, einzubuchen, zu managen, dass wir dann auch genügend Behälter auf der einen Seite hatten, sowie auch auf der anderen Seite, weil das war eben alles miteinander verbunden, war nicht einfach zu managen. Und wenn es so eine Möglichkeit damals, wie du ja jetzt beschrieben hast, schon gegeben hätte, glaube ich, wäre unser Leben ein bisschen einfacher gewesen.
Vielleicht noch ergänzend, also Themen, ja. Problemchen, ich glaube, alle Probleme, die du schon mal gehört hast, ich glaube, die haben wir auch. Also egal, mit was du jetzt kommst, kann ich mal sagen, jetzt haben wir auch das Thema. Aber beim Thema Mehrweg ist natürlich hauptsächlich Pooling. Das heißt, wer hat was wo, wie lang brauchen sie es, wann wollen sie es wieder haben, wie groß muss mein Poolbestand eigentlich sein, hat er die optimale Menge oder nicht, muss ich nachkaufen, wann muss ich nachkaufen, wo kommt das her und wer hat es. Also auch diese Umschlagszeiten. Ich glaube, bei einer Europalette haben wir so 5 bis 6 Mal wird so eine Palette benutzt, bevor sie irgendwann zerfällt. Aber bei Mehrwegtransportverpackungen ist es ja meistens länger. Das heißt also da auch, wie lange nutze ich sie, wer hat sie dann, wie ist das zeitliche Abrechnungsmodell oder vor allen Dingen das Hauptthema, wie wird sie identifiziert. Das heißt auch die Frage, die wir vorhin hatten, wie kommt die Information bei euch ins System? Eine App zu machen ist immer einfach, aber nicht jeder hat die Möglichkeit, eine App zu nutzen. Weil gerade wenn ich auf der Umschlagshalle, da haben wir dann keine Smartphones, wo eine App draufläuft oder einen Scanner, wo eine App, eure App vielleicht drauf funktionieren würde. Ist dann genau auch so ein Thema, Wird es dann Video Analytics sein? Wird es ein RFID sein? Wird es ein Beacon sein? Wird es whatever? Aber das zum Thema Hauptaufgabenstellung. Welche Schnittstellen habe ich und wie identifiziere ich richtig, dass die Bestände möglichst richtig sind? Und wie kann ich dem System dann auch glauben, dass das, was der Erik da eingegeben hat, auch das ist, was es sein soll? Weil manuell kann ich alles reinschreiben. Einfach mich, um mich zu entlasten, ja, 10, das waren 10, waren eigentlich nur 5, aber jetzt sind 10. Also auch da dieses, wie kannst du sozusagen das genau sicherstellen, dass das Richtige dann im System ist, weil wärst du schon shit in, shit out. Also das ist natürlich auch, dass die richtigen Fakten dann vorliegen müssen.
Super interessantes Thema Pooling, würde ich am liebsten noch ewig drüber sprechen, weil genau das ist ja die Frage. Jedes Unternehmen, was eine Palette einsetzt, hat einen eigenen Pool de facto und muss sich drum kümmern, wo ist das Ganze? Und wenn ich ein Guthaben im Palettenkonto habe, ist das meine Palette, die gerade irgendwo anders steht. Und ich glaube, dass das Thema und Abrechnung dahinter uns auch die nächsten Jahre sehr beschäftigen wird, weil am Ende ist das der Hebel zu optimieren, dass eben nicht sich überall erstmal die ganzen Bestände ansammeln, Behälter, Paletten und Co., sondern im Fluss bleiben. Wir haben, ich habe das mal spaßhalber ausgerechnet, fast 20 Runden um die Welt an Europaletten nur. Das heißt, wenn ich die Europaletten aneinander hänge, 20 Runden um die Welt und wir gönnen uns den Luxus, 5 davon etwa im Jahr nachzuproduzieren, einfach weil es so unfassbar ineffizient gemanagt wird. Und wir glauben fest daran, ich brauche aber vernünftige Daten dafür. Wenn ich einen Palettenschein eintippe, abstimme und 4 bis 6 Wochen später die Info habe, werde ich nie einen Live-Fluss organisieren können, wo wir dann über so AI und Forecasting reden. Deswegen ist Pooling ein super interessantes Thema, womit ich gar nicht meine, einen Pooling-Dienstleister, der Paletten vermietet. Das ist ein Geschäftsmodell, was ja auch seine Daseinsberechtigung hat. Aber wie organisiere ich eigentlich die ganzen Ströme und eben nicht nur für die Europalette, sondern für all diese Sonderobjekte, die es da draußen gibt, wie die Fenstergestelle, IBC-Tanks und so weiter. Ich glaube, das wird uns alle noch sehr stark beschäftigen. Deswegen sehr, sehr gute Antwort. Vielen Dank.
Also Philipp, ich habe vielleicht noch 2 Ergebnisse, die ich so in meiner Wahrnehmung immer wieder feststelle. Ich bin ja viel in Unternehmen auch und da gehören ja Lagerbesichtigungen immer dazu. Meine erste Wahrnehmung ist, da wird mir immer ein bisschen schwindelig, offensichtlich ist Palettenmanagement ein Thema, das in Bezug auf Bestände extrem zu hohen Sicherheitsbeständen tendiert. Denn meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass sich Unternehmen sehr viel Lagerplatz gönnen und leisten, um teilweise wirklich horrende Palettenbestände vorzuhalten. Warum auch immer, vielleicht ein schlechtes Management, vielleicht Angst vor Knappheit oder was auch immer. Das ist die erste Wahrnehmung. Und das Zweite, was ich auch immer wieder feststelle und wo ich mich dann auch immer frage, ob das richtig ist, wenn LKWs andocken, die ausschließlich mit leeren Paletten beladen sind, also sozusagen Zulauf- oder Ablaufverkehre, Tauschverkehre, die dann irgendwo notwendig sind, die auch darauf hindeuten, dass das gesamte Management übergreifend nicht funktioniert. Das sind so 2 meiner Wahrnehmungen, die mich in dem Thema immer wieder ärgern, unabhängig von dem teilweise eben oder zum großen Teil nach wie vor sehr manuellen Prozess.
Ja, super spannend. Vielen Dank.
Philipp, waren ein paar neue Sachen dabei wenigstens oder sind das alte Hüte, die du schon 10.000 Mal gehört hast?
Ja, spannend wird's im Detail. Es gibt ja auch gute Gründe, leere Paletten anzuliefern, aber wenn sowas häufig auffällt, ist das meistens ein Muster und sehen wir auch schon. Aber so in dem Detail war da viel Spannendes für uns dabei. Also vielen Dank in die Runde.
Sehr schön, sehr schön. Dann, Philipp, danke ich dir für deine Ausführungen und für deine Schilderung eurer coolen Innovation. Ich hoffe, ihr setzt euch am Markt durch und wir werden noch vieles von der Logistikbude hören. Ich danke Christoph, Erik, Knut und Frank für eure Kommentare, für die Diskussion. Hat super Spaß gemacht. Wir werden einen Link hinterlassen in den Shownotes zur Logistikbude. Wer sich schlau machen will, kann die Jungs gerne und die Mädels natürlich gerne kontaktieren. Gerne auch das LinkedIn-Profil von Philipp, dann könnt ihr den direkten Draht aufnehmen. Ansonsten hoffe ich, Zuhörende, sehen wir uns in Berlin live auf der Bühne bei der Supply Chain CX. Auch dafür hinterlasse ich einen Link in den Shownotes. Jungs, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke.
Danke, Philipp. Ciao. Danke. Ciao, ciao.